murder team of teenagers with attitudes.
Okay, los geht's. Es geht weiter mit dem Young Urban Anesthesiologist Podcast aus Göttingen, in dem wir uns mit Dingen aus der Anästhesiologie und dem Umfeld der Anästhesiologie beschäftigen, die uns interessieren. Und wir hatten in letzter Zeit so eine Reihe mit Katecholaminen, wo wir uns um die Pharmakokinetik, Pharmakodynamik, Anwendung, Wirkung, Fallstricke, Tipps und Tricks unterhalten haben. Und wir wollen diese Reihe so ein bisschen fortsetzen mit einer Substanz, die kein Katecholamin ist, aber die, wenn wir Katecholamine anwenden, manchmal auch zur Anwendung kommt. Und das ist am Ende Vasopressin oder Arginin oder Adiuretin, antidiuretisches Hormon, alles das gleiche Zeug. Wir haben schon wieder das Problem. Genau, das macht uns genau die gleichen Namensschmerzen wie beim Noradrenalin zum Beispiel oder Norepinephrin oder, ach, ihr wisst schon. Was ist noch neu? Mit an Bord heute ist Ralf aus München.
Hallo.
Und eine neue Stimme, die heißt Hanna.
Hallo.
So klingt Hanna. Hanna verstärkt uns hier. Hanna ist meine Kollegin hier in Göttingen und ich finde Hanna cool. Und
das ist meine Qualifikation, das, Ingmar.
Das reicht als Qualifikation, um hier mitzumachen. Hanna ist auch Anästhesiologin. Du bist fast Fachärztin. Und wir haben ganz viel Zeit zusammen auf der Intensivstation verbracht und dabei festgestellt, dass wir uns beide voll für Aus- und Weiterbildung interessieren. Und das irgendwie auch mit einer der Gründe ist, warum wir an Unikliniken arbeiten wollen. Hast du zumindest behauptet?
Würde ich auch so stehen lassen.
Und da ich Hanna auch für ziemlich schlau halte, dachte ich, sie ist optimal geeignet, um hier mitzumachen. Und jetzt hat Hanna den Salat und sie hat gesagt, sie ist furchtbar aufgeregt, hier mitzumachen. ich glaube, es ist alles gar nicht so schlimm.
Wir möchten beginnen mit einem Zitat aus dem Horn.
Aus dem Horn. Das, wie wir alle wissen, nein, was noch niemand weiß, ist Florian Horn, der Autor des Buches Biochemie des Menschen.
Und einer Legende zufolge hat er das Buch angefangen, in seinem eigenen Studium zu schreiben, weil er alle Biochemiebücher irgendwie kacke und umständlich und nicht gut und lustig fand. Und dann hat er halt gesagt, ach komm, ich kann es besser.
So ging es uns ja allen. Offensichtlich. Ja. Und was hat er zu Vasopressin gesagt?
Also erstmal nennt er das Ganze Adiuretin. Um jetzt hier nicht zu Verwirrung zu sorgen. Und er steigt in den Teil des Kapitels ein mit Adiuretin ist nicht nur das Hormon, das dafür verantwortlich ist, dass man nach erhöhtem Alkoholgenuss vermehrt pinkeln muss. Es ist das Hormon, das die Wasserausscheidung der Nieren kontrolliert, indem es spezielle Wasserkanäle in die Tubuluszellen einbauen lässt. Ja, Florian Horn, Biochemie des Menschen. Damit ist eigentlich alles gesagt.
Ist alles gesagt.
Jetzt ist mir vollkommen klar, warum das hilft bei Sepsis.
Ja, womit ich damit irgendwie regelmäßig in Berührung komme, nämlich über den Sepsis-Leitlinien. Da steht, wenn man genug Noradrenalin an Bord hat und man das Gefühl hat, man braucht noch mehr Noradrenalin, sollte man sich überlegen, ob man nicht vielleicht anstelle von noch mehr Noradrenalin vielleicht eine andere Substanz nehmen kann, um Vasokonstriktion zu machen, und dann wird Vasopressin vorgeschlagen. Jetzt müssen wir es irgendwie schaffen, herauszufinden, was Vasopressin bzw. Adiuretin oder zur Nomenklatur kommen wir, glaube ich, gleich nochmal, mit Alkoholgenuss, Wasserausscheidung und Vasokonstriktion zu tun hat. Und wenn uns das gelingt, wird das eine coole Folge. Wir versuchen das immer so ein bisschen historisch aufzuarbeiten. Das ist üblicherweise mein Part, aber hier gibt es irgendwie nicht so viel dazu zu sagen. außer dass ich eine Studie von 1895 gefunden habe, die heißt On the Physiological Action of Extracts of Pituitary Body and Certain Other Glandular Organs von einem Oliver, also ist der Nachname, und einem Schäfer, auch der Nachname. Und der beschreibt eben, dass es in der Hypophyse so eine Substanz gibt, die man als Vasopressin bezeichnen kann. Da ging es, glaube ich, los. Das ist der Startpunkt der Vasopressin-Geschichte. Und vielleicht können wir in den nächsten Minuten nochmal überlegen, wie es überhaupt zu diesem Namen kommt. Also in der Vasopressin steckt ja schon irgendwie Vasokonstriktion drin. Und in den anderen Namen, die, wie Hanna sagt, als moderner gelten, Adiuretin, steckt ja eine andere Qualität drin. Das heißt manchmal Adiuretin. Warum ist das der modernere Name? Wissen wir das?
Naja, das nicht so richtig. Also ich habe festgestellt, in Biochemie- und Physiologie-Kontexten wird eher Adiuretin bzw. ADH als Begrifflichkeit verwendet. Und wenn es um medikamentöse Anwendung bei Sepsis und so geht, dann ist es eher Vasopressin. Ergibt ja vielleicht auch Sinn, weil in den verschiedenen Kontexten verschiedene Wirkungen im Vordergrund stehen.
Die Fertigarzneimittelzubereitung, die in Deutschland zugelassen ist für IV-Anwendungen, heißt übrigens Empressin. Also nur um noch mehr.
Let's keep it complicated. So ein altes Credo der Medizin.
Ja.
Lass uns einfach mal schauen, dass wir viele Fallstricke bauen, wo Leute sich dann halt irgendwie falsch verstehen können. Wir können bestimmt noch 2, 3 Namen irgendwo ausgraben, die es noch schwieriger machen und noch mehr Verwirrung schaffen.
Ja, also wenn man sie nicht überzeugen kann, muss man sie verwirren.
Mhm.
Also Vasopressin ist kein Katecholamin, sondern eine andere Substanz. Ich habe ehrlich gesagt nicht gefunden oder nicht nachgeguckt, wie das Zeug aussieht. Hektisches Googeln.
Das ist doch ganz einfach. Das ist eine super geile Formel. Warte mal. Nein. Nein, Nick, jetzt, ich will's erzählen. Ja, aber die Strukturform ist gar nicht wichtig. Also, Vasopressin, auch bekannt als C46H65N13O12S2.
Ja.
Ich denke, hat jetzt jeder ein Bild vor Augen.
Ja.
Wir schon.
Wir posten diese völlig intuitive Strukturformel und auch das Molekül gerne hier in die Shownotes.
Es wird man auch sehr häufig in der Facharztprüfung, soll man das aufzeichnen.
Ja, ich frage das.
Aber dann ist die Facharztprüfung auch zeitlich durch, wenn man das gemalt hat.
Ja, also auch wenn man das mit so einem Molekülbaukasten, das geht mit der Basisausstattung geht das nicht, da braucht man mehr Teile. Da braucht man mindestens 2 Basis.
Pro-Version.
Ja.
Kannst du eine Doktorarbeit draus machen?
Also es ist ein kompliziertes Molekül. Aber es ist kein Katecholamin. Das ist wichtig. Auch wenn wir es in der Katecholamin-Reihe hier mit.
Ja, aber das ist ja vielleicht auch das, weswegen es gut wirkt, wenn man die Katecholamine in Anführungsstrichen ausgereizt hat. Weil es eben genau was anderes macht und an andere Rezeptoren bindet. Und der Kollege Horn, dem ich jetzt an dieser Stelle mal aufs Heftigste ins Wort fallen muss, hat ja ganz, ganz Wichtiges ausgelassen in seiner ganzen Beschreibung. Ja, schön, pipi.
Ich glaube, es war ihm sehr wichtig, den Alkohol damit einzubringen.
Ja, ja. Aber da die Sepsis scheint ihn nicht zu interessieren, ne?
Das ist ein präklinisches Buch. Präklinisch. Da ist nichts mit Sepsis.
Vorklinisches. Ja, genau. Ich glaube, dass der Teil, den er sozusagen beschrieben hat, ist die Wirkung von dem Vasopressin oder ADH oder Adiuretin auf einen dieser beiden Rezeptoren, an denen das bindet. Ich glaube, da kann man vielleicht schon relativ schnell reinspringen in das Ganze. Der Einfachheit halber, und weil wir uns ja auch ein bisschen weil die Regulation des Blutdrucks vielleicht mehr unser Metier ist als des Wasserhaushalts, speziell jetzt in der Niere, als AnästhesiologInnen, nennen wir das Ganze jetzt erstmal ADH, also das, wir sagen ab jetzt immer Vasopressin, würde ich mal vorschlagen. Weil sonst wird es sehr komplex. Das passt auch dazu, dass die 2 Rezeptoren, an die das Vasopressin bindet, V1 und V2 sind und da haben sie ihre unterschiedlichen Wirkungen. Das Ganze war so passiert, wenn wir es nicht selber in den Körper reintun in unserer klinischen Tätigkeit, kommt es aus Neuronen des Hypothalamus. Wer es ganz genau wissen will, der Nucleus oder die Nuclei, ist doch nur einer, Nucleus paraventricularis und der Nucleus supraopticus. Vielleicht irgendwann mal irgendwie merken aus Spaß. Und das geht in den Hypophysen-Hinterlappen. Und von dort aus wird es dann in den Kreislauf freigesetzt. Und wenn es eben an V2-Rezeptoren bindet, werden Aquaporine eingebaut in die Plasmamembran, sodass dann mehr Wasser aus dem Nierentubulus rückresorbiert werden kann. Das ist das, wo er dann doch ab und zu vielleicht nochmal ADH sagen würde. Uns interessieren heute ein kleines bisschen mehr diese V1-Rezeptoren, würde ich jetzt mal behaupten. In das andere wagen wir uns vielleicht ein ganz kleines bisschen rein, aber da sind wir schnell auf dünnem nephrologischen Eis, finde ich.
Ja.
Ich weiß nicht, ein Throwback in unsere Folge, wo wir mal über G-Protein gekoppelte Rezeptoren gesprochen haben, ganz am Anfang zu den Katecholaminen, weil die Adrenorezeptoren sind ja auch G-Protein gekoppelt und da gab es irgendwie dreierlei Stück. Das ist jetzt auch wieder nur so ein bisschen für feines Prüfungswissen, aber vielleicht je häufiger man es wiederholt, desto besser bleibt es drin. Es gab GS, GI und GQ-Protein gekoppelte Rezeptoren, die dann entweder GS oder I die Adenylatcyclase stimulieren oder inhibieren, sodass also entweder mehr oder weniger ATP zu CAMP wird. Oder bei Q ist es eine Stimulation der Phospholipase C. Der V1-Rezeptor ist ein GQ-Protein gekoppelter Rezeptor, wo dann die Phospholipase C stimuliert wird und am Ende des Tages mehr Calcium aus dem sarkoplasmatischen Reticulum in das Cytosol kommt und darüber dann eine Kontraktion von Muskeln möglich ist, also von der Gefäßmuskulatur, denn diese V1-Rezeptoren sind häufig in der Gefäßmuskulatur oder in den Gefäßen präsent, überall im Körper in leicht unterschiedlicher Menge, wenn ich das richtig verstanden habe. Also sie sind nicht überall genau gleich und hier und da gibt es auch ein bisschen mehr Wirkung als in anderen Bereichen. Die Niere ist da noch eine kleine Ausnahme, wo zum Beispiel in Vas Afferens und Efferens unterschiedliche Mengen sind, denn das im Vas Efferens zum Beispiel sind V1-Rezeptoren und im Vas Afferens nicht, was eigentlich ein bisschen lustig ist, weil das führt ja eigentlich zu mehr Filtration. Das ist ja eigentlich das Gegenteil von dem, was es als V2-Rezeptor macht.
Naja, ist wieder so eine Gegenteilsubstanz, ne?
Ja. Und scheinbar gibt es auch noch welche im Gehirn, V1-Rezeptoren. Weiß jetzt keiner, was das irgendwie macht. Und an den Thrombozyten, die dann möglicherweise für eine bessere Plättchenaggregation hilfreich sein könnten. Aber ich glaube, das wird wahrscheinlich ein sehr, sehr geringer Effekt sein. Und jetzt noch kurzer Nachtrag, der V2-Rezeptor ist ein GS-Protein gekoppelter Rezeptor. Also der macht Adenylatcyclase stimulieren.
Genau, und über diesen V2-Rezeptor werden üblicherweise diese antidiuretischen Effekte vermittelt. Und über V1 dann hauptsächlich die Vasokonstriktion.
Ich bin sicher, dass diese Vas-Efferenz-Konstriktion, die zu mehr Filtration führt, am Ende doch wieder mit irgendwelchen geilen Osmolaritäten dann doch wieder cool ist, um dann doch genau das zu machen, was das ADH auf oder das Vasopressin auf V2 Anwirkung macht, aber da hebt es mich aus.
Also, dass die unterschiedliche Verteilung von diesen V1-Rezeptoren im Körper ist ja auch irgendwie spannend und stark. Also klar, Nier hat es schon gesagt. Aber das ist ja auch was, worüber wir in der Sepsistherapie in den Vasoplegie-Stadien scharf drüber nachdenken, an welchen Stellen wir eigentlich Vasokonstriktion haben wollen. Und da ist es hier halt ganz interessant, dass die zum Beispiel im Lungenkreislauf, in der pulmonalen Zirkulation eben weniger vertreten sind. Und das heißt, wir haben da weniger Veränderungen in der Lungenstrombahn. Und auch was so den Einfluss auf das Splanchnicus-Gebiet im Vergleich zu den Adrenorezeptoren angeht, haben wir da möglicherweise auch einen Vorteil gegenüber den Katecholaminen. Aber es gibt auf jeden Fall V1-Rezeptoren auch im Splanchnicus-Gebiet und an den Koronarien und so. Aber das macht es zu einer sehr interessanten Substanz, wenn man über Vasokonstriktion in ja, besonders kritischen Situationen nachdenkt. Und damit kommen wir, glaube ich, schon zum Atmungsschema.
Okay. Wir hatten es in unserem kleinen Vorgespräch schon mal kurz dazu gehabt. Dieses Atmungsschema ist ja vor allem was in dieser ganzen Theorie viel stattfindet und für wovon man für viele von den Medikamenten letztendlich gar keine großen Angaben finden kann, weil es am Ende des Tages auch nur so bedingt von Relevanz ist. Wir wollen das trotzdem versuchen, ab und zu dann in so einer gewissen Regelmäßigkeit mal wieder ein bisschen durchzuexerzieren, weil es halt eben doch zumindest in sowas wie DESA-Prüfungen mal gefragt werden kann, vielleicht auch in der einen oder anderen Facharztprüfung, das weiß ich nicht, da kenne ich natürlich jetzt nicht alle, aber wir versuchen es einfach nochmal.
Also und das DATME-Schema bietet halt auch irgendwie ein Framework, wie man sich einem Pharmakon irgendwie nähern kann, ohne sofort den Verstand zu verlieren und einfach, wo man sich langhangeln kann. Also auch wenn nicht explizit nach LATME gefragt wird, wenn jemand sagt, erklären Sie mal was zum Thema Vasopressin und man dann sich an LADME orientiert, dann...
Let me mal nachdenken.
Oh Gott.
Ist doch geil, wenn du mit so einem Pun einsteigst in deine Prüfung.
Das kann
Let me think, Professor. Okay, also die Liberation. Das geht eigentlich nur intravenös. Man könnte auch Vasopressin trinken, wenn man wollte. Aber spätestens im Magen wird es dann wohl durch Trypsin abgebaut. Und ja, ich wüsste jetzt nicht, warum das, in welcher Situation das für uns hilfreich wäre, das anders zu geben. Also, Liberation nur IV. Absorption. Ich versuche es jetzt mal wieder, nachdem es die letzten Folgen immer so ein bisschen
zu kurz gekommen ist.
Ja, zu kurz oder auch etwas. Da haben wir uns auch ein bisschen gehen lassen, einfach, was das angeht. Wieder ein bisschen strikter zu machen. Also Absorption sind so zwei Begriffe, die da eine größere Rolle spielen. Aber im Prinzip ist so ein bisschen die Frage, wie schnell erscheint das Pharmakon im systemischen Kreislauf, nachdem es zum Beispiel oral oder in irgendeiner anderen Form gegeben wurde, die nicht IV ist und wird verglichen mit der IV-Gabe, also sozusagen im systemischen Kreislauf IV gegeben, ist es ja relativ schnell dort. Und wie schnell kann es auf anderen Wege da reinkommen? Bioverfügbarkeit ist da so ein Wort, was eine Rolle spielt. Für die Bioverfügbarkeit sind zwei Mechanismen relevant. Der First-Pass-Effekt, also das, was nach oral verabreichter Gabe nach Verstoffwechselung in der Leber noch im Kreislauf ankommt. Und die Fähigkeit zur Passage von Membranen, also wie gut kann das durch irgendwelche Membranen durch und sich vielleicht irgendwie anders durchschleichen. Lipophilie oder Hydrophilie spielen da eine große Rolle oder halt die amphiphilen Lokalanästhetika. Bioäquivalenz ist auch noch so ein Wort, was da vorkommt. Warum lachst du?
Ja, mach mal weiter.
Okay. Im Prinzip zwei unterschiedliche Pharmaka in gleicher Dosis gegeben und wie kommen die dann im Körper an? Und um das kurz zu machen, vielleicht hast du deswegen auch gelacht. Vasopressin hat keine Bioverfügbarkeit, deswegen ist es eigentlich alles vollkommen egal.
Ja, danke für diese 2 Minuten meines Lebens, die du mir gestohlen hast.
Ja, wir haben ja schon, ich habe ja schon eingeleitet, dass man Latten eigentlich nicht braucht, außer um es theoretisch zu erklären. Und dann zu sagen, ja, ist hier nicht relevant an dieser Stelle. Jetzt sind wir beim dritten Buchstaben. Ich habe immer gesagt, da gibt es 3 Wörter, die zu diesem dritten Buchstaben gehören, also Distribution oder auch Verteilung. Und da fällt so ein Wort wie Plasmaproteinbindung rein, dass die Pharmakon unterschiedliche Affinität an Plasmaproteine bilden. Da war zum Beispiel unsere ganzen Sachen wie Propofol und Co. waren da sehr hoch von ihrer Plasmaproteinbindung. Vasopressin hat eine 30-prozentige Plasmaproteinbindung. Und dann gab es noch das Verteilungsvolumen und den Verteilungskoeffizienten. Beides hängt in gewisser Hinsicht so ein bisschen mit der Lipophilie oder Hydrophilie zusammen, beziehungsweise der Polarität. Und auch hier ist das Verteilungsvolumen eher klein, so zwischen 0,14 bis 0,2 Liter pro Kilogramm Körpergewicht. So, hätten wir das auch abgefrühstückt? Der Metabolismus, da waren auch diese Phase 1 und Phase 2 Konjugationen, Reaktionen relevant, aber am Ende kann man sagen, gut, die Halbwertszeit ist 17 bis 35 Minuten, also es geht eigentlich relativ schnell. Ist es auch wieder weg, wenn wir sozusagen den Perfuso ausschalten würden oder unsere Bolusgabe gemacht hätten? Und 65% des Ganzen werden eigentlich unverändert aus den Nieren wieder ausgeschieden. Und 35% werden in Niere und Leber ein Stück weit metabolisiert bei einer endothelialen Peptidase. Also das war jetzt die Exkretion sozusagen mit dem Metabolismus schon ein bisschen zusammen.
Nur so zur Einordnung, wenn wir das vergleichen mit den anderen vasokonstringierenden Substanzen, wenn wir irgendwie ans Noradrenalin denken, 17 Minuten ist ja eigentlich nicht schrecklich lange, aber wenn man damit Kreislauf regulieren möchte, doch größenordnungsmäßig erheblich länger als das, was wir ansonsten benutzen. Also es ist nichts, was du irgendwie so spontan hoch und runter drehst und dann irgendwie sofort, erstens sofort einen Effekt und zweitens dann auch sofort eine Regulation irgendwie, die ermöglicht. Das ist die langsamere Substanz. Das sollte man halt im Hinterkopf behalten.
Ich glaube, von der Anschlagszeit grundsätzlich trotzdem eher schnell. Also nur halt nicht so schnell wieder weg.
Genau. Also schnell drin, aber nicht so schnell wieder raus. Eignet sich deswegen einfach trotzdem weniger zum Feinjustieren, finde ich.
Das ist schon richtig.
Aber nutzt man ja eigentlich auch nicht zum Feinjustieren.
Nee.
So.
Okay, nächstes Kapitel, jetzt wo wir so das Latmeschema erfolgreich abgearbeitet haben, ist, wie das Zeug eigentlich wirkt. Das war so Vasopressin. Und hier gibt es dann so Stichworte wie die Dosis-Rezeptor-Wirkung. Und das macht es gleich schon an der ersten Stelle ganz interessant. Und dabei fällt auf, dass es unterschiedliche Wirkungen gibt, je nachdem, wie man das Vasopressin dosiert. Also unterschiedliche Rezeptor-Eigenschaften sind es nicht, aber in niedrigen Dosierungen hat man eben mehr V2-Rezeptoreffekte und damit mehr diesen antidiuretischen Effekt. Und in höheren Dosierungen gibt es dann eben die vasokonstringierenden Effekte. Und je nachdem, was man erzielen möchte, kann man das dann eben ansteuern. Und ab einer gewissen Konzentration, so 5 Picomol heißt es, gibt es ein, ja, kein, also gibt es dann keine Änderungen mehr an der Antidiurese, die ist dann komplett ausgeschöpft. Die vasokonstringierenden Effekte gehen dann aber erst so langsam richtig los. Vielleicht kann man das so zusammenfassen.
Ja, was ich irgendwie schwierig finde, ist, dass wir unter 5 Picomol uns irgendwie gar nichts vorstellen können, weil das ja sozusagen,
ja,
das ist ja so, also ja, man könnte jetzt vielleicht rechnen, wenn man sagt, okay, wir wissen das Blutvolumen von unserem Individuum, wir wissen das Verteilungsvolumen, und dann können wir irgendwie mit gegebener Menge extrapolieren, wann wir bei 5 Picomol wären, wenn, ja, wir irgendwie noch Extraktion irgendwie mit reinkriegen. Also, jetzt nur so eine reine hypothetische Überlegung, oder wir wissen das ja dann irgendwie gar nicht so, wo sind denn jetzt 5 Picomol Serumkonzentration? Es sei denn, wir machen irgendwie so ein TCI-Modell.
Ja. Ja, das sind halt alles irgendwie Tierdaten, auf denen das basiert. Wieder die, ja, was, Affen sind hier hauptsächlich gequält worden. Ratten
und. Ja, ich glaube Hunde auch.
Hunde, Ratten und Affen.
Ist aber alles schon ein bisschen her, ne?
Ja.
Also so gute, also hier gibt es noch eine Studie aus 63. Schon geil, ne? Dass wir sagen, okay, ja, und das so wirkt unser ganzer Krams. Hier ist die Studie von 1963.
Ja, das ist erst 60 Jahre her.
Wollen wir, bevor wir zur weiteren V1-Wirkung und dem Einsatz sozusagen gehen, noch mal ganz kurz was zu V2 und vielleicht der Überlegung, warum wir so einen krassen Ceiling-Effekt bei der Antidiurese ja, haben. Raus. So, fire also away. So kurz nur.
Ja, gerne.
Also, weil ich glaube, wenn man es zu lang macht, dann muss man sich zu sehr mit der Niere beschäftigen, dann wird es, glaube ich, zu kompliziert. weil Niere ist ja irgendwie kompliziert. Aber zumindest einmal irgendwie kurz. Also die Wirkung am V2-Rezeptor, hatten wir schon gesagt, ist hauptsächlich über, über Adenylatzyklase vermittelt. CAMP-Erhöhung und das, was im Endeffekt in der Zelle passiert, ist, dass Aquaporine eingebaut werden. Und das passiert alles in Zellen der Niere, also die sind alle renal. Und diese Aquaporine sind ja eigentlich einfach nur Kanäle, die Wasser durchlassen. Also Zellen, die eigentlich kein Wasser durchlassen würden, lassen Wasser durch. Und das führt in der Niere zu einer vermehrten Wasserrückresorption. Das heißt, aus dem Tubulus wird Wasser vom Tubulussystem ins Blut zurückresorbiert sozusagen. Und dadurch reduziert sich die Ausscheidung und das Volumen intravasal. Und wenn man jetzt guckt, wo das in der Niere hauptsächlich passiert, dann ist das vor allen Dingen eher am Ende des Tubulussystems. Also wir hatten ja irgendwie, irgendwo im Glomerulum wird filtriert und dann gibt es irgendwie ein Tubulussystem, was recht lang ist und am Ende gibt es ein Sammelrohr. Und da, wo hauptsächlich die Aquaporine eingebaut werden, ist im aufsteigenden Teil der Händelschleife, also im Teil sozusagen vor dem Sammelrohr und im Sammelrohr. Das heißt erst am Ende von diesem ganzen Tubulusprozess. Und da ist es so, dass, wie gesagt, diese Kanäle eingebaut werden und dann kann darüber eben Wasser aus dem Tubulussystem raus. Und das passiert aber bei so einem relativ offenen Kanal natürlich nur, wenn es irgendeinen Gradienten gibt, also irgendeinen Druckgradienten oder sowas.
Das ist ein osmotischer Gradient dann.
Genau, in dem Fall ist es ein osmotischer Gradient einfach. Und daraus ergibt sich auch dieser Ceiling-Effekt sozusagen. Das heißt, wenn wir irgendwann alle Rezeptoren besetzt haben und sozusagen maximale Anzahl an Aquaporinen eingebaut haben, die gehen, um das jetzt mal so ein bisschen platt zu formulieren, dann kann das Wasser relativ frei diffundieren, aber natürlich nur so lange, bis dieser osmotische Gradient ausgeglichen ist. Und da der im Blut so ungefähr bei, knapp 300 Milliosmol pro Kilogramm liegt, ist da auch in etwa die Grenze. Also mehr konzentrieren durch Aquaporine geht halt nicht.
Wenn du wenn du genügend Aquaporine eingebaut hast,
ja.
Dann ist es aber dein osmotischer Gradient sich nicht ändert, dann gewinnst du auch mit mehr Aquaporinen nicht mehr Durchlässigkeit. Also die Durchlässigkeit ist schon da, aber der Gradient ist schon ausgeglichen.
Genau, wenn der Gradient irgendwann ausgeglichen ist,
dann ist es völlig egal, wie viele Türen du aufmachst.
Richtig.
Es gehen nicht mehr Leute durch, weil die einfach keinen Grund haben, durchzugehen.
Das ist schön formuliert.
Es ist halt eine Öffnung und kein aktiver Transporter.
Es ist halt nur eine Tür, die aufgeht. Es
ist eine offene Tür, aber keine Drehtür mit Antrieb.
Ja.
Es ist kein Transporter, sondern es ist nur ein Kanal.
Das klingt schön.
Ich finde, was häufig dafür diese Verwirrung, finde ich, eigentlich sorgt, ist, dass in dieses ganze Gegenstromprinzip, das sich ja sozusagen abhängig davon, in welchem Teil von Rinde, äußeres Mark, inneres Mark, da ja unterschiedliche Osmolaritäten aufbauen, die sozusagen aktiv aufgebaut werden und dann wieder genutzt werden, also aktiv durch aktive Transportprozesse aufgebaut werden und dann wieder verwaschen werden. Und das hat man irgendwann alles mal verstanden, aber da hebelt es mich regelmäßig wieder aus, wenn ich es versuche, nochmal wieder reinzukommen.
Ja, vor allem.
Das verstehst du für 5 Minuten.
Genau. Und ich finde, es wird dann natürlich auch immer komplex, wenn man sich einen Stoff anguckt, dann geht's immer noch. Und dann kommt aber der nächste dazu, dann kommt irgendwann noch Harnstoff dazu. Und dann ist es, wie du sagst, irgendwie, okay, in dem Teil wird jetzt das aktiv transportiert und das nur passiv. Und dann ist da die Osmolarität wieder höher. Und deswegen passiert dann das wieder. Also, ich glaube auch, dass man das nur vom Zuhören so nur im Ansatz irgendwie so ein bisschen wieder sich ins Gedächtnis rufen kann. Aber das, so ein Bild von so einer Händelschleife, das wahrscheinlich deutlich erleichtert, sich nochmal bewusst zu machen, wenn man es letzten Endes nachvollziehen möchte.
Wir verweisen auf den Podcast Young Urban Nephrologist.
Hey, wir sind ja keine Nephrologen, so im Detail müssen wir es ja auch nicht wissen, aber so ein bisschen bisschen auffrischen schadet wahrscheinlich auch nicht.
Okay, also das ist der, das war Hannas Zusammenfassung vom V2-Rezeptoreffekt. Richtig?
Yes.
Yes. Das gibt uns dann die Möglichkeit, mehr über V1 zu reden. Richtig?
Yes.
Tut es.
Hoi. Hoi.
Also, was es macht, habe ich ja vorhin schon einmal grob gesagt, was der Effekt von V1 ist. Und ich muss leider noch mal Nase putzen. Ja,
also der Effekt war, wir machen mehr Vasokonstriktion, indem wir mehr, also die glatte Muskulatur eben. Mehr
Calcium intrazellulär haben.
Mehr Calcium intrazellulär und damit haben wir mehr Kontraktion an der glatten Muskulatur, die glücklicherweise auch in unserem Gefäßsystem wohnt. Und damit gehen die Gefäße halt zu. Oder
und dann finde ich es diese Gegenüberstellung von Noradrenalin und Vasopressin eigentlich ganz interessant, um mal so ein bisschen die anderen, also wir haben jetzt schon gesagt, ja okay, ist mehr Blutdruck, also mehr Gefäß
systemvaskulärer Widerstand.
Dankeschön. Und dann den Vergleich zu machen zwischen Noradrenalin und Vasopressin und wie die Unterschiede sind.
Ja, der erste Satz bei Deranged Physiology ist, Vasopressin ist nicht mit den Katecholaminen vergleichbar.
Und deswegen tun wir es jetzt trotzdem.
Und deswegen vergleichen wir das jetzt. Wir wollen das vergleichen, aber man kann das eigentlich nur vergleichen, weil sie auf weite Teile unserer Zirkulation vergleichbare Effekte haben. Es ist auf der anderen Seite schwierig zu vergleichen, weil die Art und Weise, wie sie diese Effekte erzielen, halt auf ganz unterschiedlichen Mechanismen beruhen. Nämlich das eine ist bei den Katecholaminen Adrenorezeptor vermittelt und bei dem Vasopressin eben über die V1 und V2 Rezeptoren, beziehungsweise in dem Fall halt die V2 Rezeptoren. Am Ende resultiert aber aus einer Infusion von Noradrenalin oder Vasopressin ein Anstieg vom Blutdruck, vermittelt über eine Vasokonstriktion, also Blutdruck im Sinne von vom systolischen, vom mittleren und vom diastolischen Blutdruck. Und diese Effekte kann ich sowohl erzielen mit einer Infusion von Vasopressin als auch einer Infusion von zum Beispiel Noradrenalin. Was man also hämodynamisch feststellen kann bei einer Infusion von Vasopressin, ist, dass die Herzfrequenz sich anders oder stärker verändert als bei einer vergleichbaren Infusion mit Noradrenalin, wenn man die gleichen Blutdruckeffekte hat. Das liegt wahrscheinlich daran, dass wir eben einen reinen Vasokonstriktionseffekt haben, der am Ende zu einer Aktivierung von Druckrezeptoren im Vorhof zum Beispiel vermittelt wird und damit die Herzfrequenz sinkt. Also eine Reflexbradykardie auf einen Anstieg vom systolischen, mittleren und diastolischen Blutdruck. Und dieser Abfall der Herzfrequenz, diese Reflexbradykardie, die ist beim Vasopressin größer als beim Noradrenalin, weil wir eben beim Noradrenalin nicht ausschließlich eine Vasokonstriktion haben, sondern eben Adrenorezeptor vermittelt, auch, ich kann jetzt nicht sagen, einen Anstieg der Herzfrequenz, aber eine weniger ausgeprägte Bremsung der Herzfrequenz haben. Und das ist, glaube ich, der Vergleich der hämodynamischen Effekte vom Vasopressin und vom Noradrenalin.
Ich glaube, das ist auch eine Sache, die man vielleicht über das Vasopressin sich vielleicht auch nochmal merken kann, dass es im Gegensatz zu allen anderen Katecholaminen eigentlich nur halt als Vasopressor wirken sollte. Ich glaube, es gibt so ein, zwei Gegenaussagen dazu, aber ich glaube, im Allgemeinen hält sich so, nein, das macht nur den systemvaskulären Widerstand in den meisten Bereichen, teilweise in unterschiedlicher Menge, höher.
Genau, also es beeinflusst ausschließlich die Gefäße, also es hat nur Einfluss auf die Vasokonstriktion. Da kann man dann halt gleich noch einfügen, dass es dosisabhängig davon ist, ob man nicht vielleicht manchmal auch vasodilatierende Effekte vom Vasopressin hat, in niedrigeren Dosierungen, dann hat man da manchmal zum Beispiel in den Lungenarterien oder im Hirnkreislauf oder in Koronararterien in manchen Dosisbereichen vasodilatative Effekte, aber es sind eben nur Einflüsse aufs Gefäßsystem und nicht auf alle anderen Sachen.
Und weil das so schön Sinn ergeben hat, sage ich jetzt eine Sache, die das Ganze wieder torpediert, aber die kann man sich dann vielleicht hilft das trotzdem, das sich zu merken. Es gibt wohl auch die Berichte darüber, dass Vasopressin einen positiv inotropen Effekt am denervierten Herz hat, also denerviert, also mit Ausrufezeichen, weil mehr Calcium-Ionen sozusagen verfügbar sind und dadurch die Kontraktion verstärken können. Also es ist positiv inotrop, weil durch die Phospholipase-C-Aktivierung mehr Calcium da ist, bessere Kontraktion, mehr Kraft. Also wenn sozusagen die eigene Regulation vom Herzen nicht da ist, ist das scheinbar ein Effekt, der messbar ist.
Dann sind wir wieder bei meiner alten These, mit denen ich Herzchirurgen und Kardiologen immer beleidige, dass das Herz auch nur ein glorifiziertes Gefäß ist.
Mit komischen Venenklappen.
Mit komischen Venenklappen, genau. Und seltsamer Wandstärke.
Also meins ist ja auch wieder nur so ein kleiner Funfact jetzt noch dazu.
Ja. Nur die Verwirrung ein bisschen besser zu verwirren.
Im Prinzip kann man jetzt über die Dosiswirkung sprechen. Man hat dann, weil wir ja schön dabei waren, Vasopressin mit anderen Katecholaminen zu vergleichen, Vergleich gemacht, wie sich dosisabhängig der Blutdruck ändert. Natürlich wie immer erstmal in Tierversuchen, so wie es gefühlt in den 60er, 70er Jahren der absolute Tagesstandard war. Und man hat die Dosis Wirkung sozusagen, wenn Wirkung hier unser Blood Pressure ist, einfach auch als Graph nochmal aufgezeichnet. Und wenn die Dosis auf der X-Achse ist und die Wirkung als Blutdruck auf der Y-Achse, sieht man, dass die Noradrenalin deutlich in höheren Dosen erst seine Wirkung zeigt und Vasopressin da deutlich früher anfängt. Und wenn man sich die Kurve anschaut, ist das bei Vasopressin so ein sigmoidaler Verlauf, wie bei der Sauerstoffbindungskurve, und bei Noradrenalin eher ein linearer Verlauf, wobei man natürlich sagen muss, auch das wird sich irgendwann, ist das wahrscheinlich nicht weiter linear, also die Wirkung endet hier so bei ungefähr 190er systolischen Blutdrücken, wo man da einfach sagt, okay, jetzt reicht's uns. Das sagt uns, dass Vasopressin eine höhere Potenz hat, um nochmal in diesen pharmakologisch-pharmakinetischen Begriffen zu bleiben. Also bei niedriger
Konzentration.
Dosierung ist eine höhere Potenz da. Und es hat, ich sag mal, das ist jetzt nicht ganz richtig, aber mehr so eine Art Ceiling-Effekt, wo man sagt, okay, und hier wird eine Dosissteigerung nicht mehr viel Blutdrucksteigerung ergeben werden. Man hat das Ganze bei Menschen auch nochmal ausprobiert. Und im Prinzip ist so ein bisschen bei 0,04 Einheiten pro Minute, was auf die Stunde 2,4 Einheiten pro Stunde bedeutet. Ich glaube, da werden die meisten wahrscheinlich ihre Dosierung, also ihre Dosierungseinheit haben in Einheiten pro Stunde, wird es vermutlich keine weite Besserung der hämodynamischen Parameter mit Vasopressin geben können. Und durch Zufall deckt sich das auch so ein bisschen mit dem, was irgendwie in der Packungsbeilage steht. Also wenn bei 2,4 Einheiten pro Stunde Vaso der Blutdruck immer noch nicht gut ist, dann wird es wahrscheinlich nicht helfen, auf 10 hochzugehen, sondern man muss sich dann vielleicht noch einen anderen Trick überlegen. Also entweder andere oder mehr Katecholamin, oder vielleicht ist das Problem ja auch ein ganz anderes, oder vielleicht kann man irgendwie an der Ursache arbeiten, warum der Blutdruck so scheiße ist.
Je nachdem, das ist der Pro-Tipp. Wenn man bei 2,5 Einheiten Vasopressin und Katecholamin immer noch ein Blutdruckproblem hat, dann ist es möglicherweise an der Zeit. Noch mehr Tricks gibt es dann eigentlich fast nicht, ne? Ja,
sehr Geheimtipp.
Das sind wir ja schon, bin schon in der Trickkiste.
Was man dazu auch noch sagen kann, ist scheinbar, dass die Reaktionen von gesunden Menschen, die jetzt nicht gerade eine Sepsis zum Beispiel haben oder einen kardiogenen Schock, wenn man denen Vasopressin gibt, ist es weniger, wie soll man sagen, ausgeprägt, als wenn man den Noradrenalin gibt im Vergleich. Also die, im Gesunden scheint Vasopressin weniger Wirkung von sich aus zu entwickeln, sondern im kranken Patienten, also vielleicht derjenige oder diejenige, die ihre Vasopressin-Reserven schon auch so ein bisschen erschöpft haben,
ja.
Die natürlichen, da scheint es irgendwie eine höhere Wirkung zu erzielen, aber das ist wahrscheinlich irgendwie sehr multifaktoriell, weil da ja, ich meine, selbst das Zytokinsturm gedönst, ich meine, Jesus, da passiert ja wirklich alles.
Ja, aber ich finde, das ist eine, also da steckt ja zwischen den Zeilen schon irgendwie was drin. Ich weiß nicht, wie ich das formulieren soll, dass es wenig Sinn macht, Vasopressin oder dass es auch kaum Studien gibt, die Vasopressin bei gesunden Menschen einfach mal direkt anwenden, um den Blutdruck nachhaltig zu verändern. Das geht, aber es erfordert halt andere Dosierungen, währendhin die Katecholamine eben einen unmittelbaren Effekt da haben. Warum das in der Sepsis anders ist, ob da einfach die endogenen Speicher leer sind, führt zumindest manchmal in der Kardioanästhesie, hab ich gehört auf Konferenzen, Menschen, die Vorträge gehalten haben, dass sie sagen, es darf eigentlich gar nicht dazu kommen, dass die Vasopressin-Speicher ausgeschöpft werden und einfach leer laufen, weil man dann schon der Kreislaufsituation hinterherläuft. Ja, und da gibt es Menschen, die da eben Strategien fahren, frühzeitig mit Vasopressin anzufangen. Was so ein bisschen der These von Ralf gerade widerspricht, ist ja keine These, sondern das ist harte Evidenz, dass gesunde Leute eigentlich gar nicht so stark auf Vasopressin reagieren.
Ja, die Frage ist ja, wenn man weiß, dass die in eine Erschöpfung der Speicher laufen, ob man dann auf eine ausgeprägte Reaktion warten muss oder ob man nicht sagen kann, okay, ja, starten früh genug.
Genau, die Sepsis-Leitlinien sagen ab 0,5 Mikrogramm pro Kilogramm pro Minute Noradrenalin, lohnt es sich darüber ganz scharf nachzudenken, ob es nicht sinnvoll wäre, Vasopressin zu ergänzen.
Also was diese Aussage, die du gestützt hast, was diese Aussage, die du gerade gemacht hast oder die du wiedergegeben hast, stützt, sind ja so ein paar kleine, also irgendwie sehr, sehr kleine Studien, die sich so mit Vasopressin Post-Bypass,
ja, genau,
beschäftigt haben. Achso, darauf hast du angespielt.
Hm. Aber erzähl also, mal.
Im Prinzip gab es wohl eine randomisierte Kontrollstudie, wo perioperativ bei einer Bypass-OP Vasopressin mit 2 Einheiten pro Stunde gestartet wurde, also noch bevor jetzt irgendwie ein großes Problem war.
Hm.
Das Ganze ist, wenn ich das richtig sehe, von 2010.
Hm.
Und ja, das war tatsächlich ein bisschen besser. Also war gar nicht so schlecht. Okay, jetzt haben wir das. Jetzt müssen wir im Prinzip nochmal darüber sprechen, dass wir haben ja irgendwie immer nur über Vasopressin alleine geredet.
Ja.
Und dieses wunderschöne Bild, was ja wirklich, das überzeugt ja jeden, der wie denkt, nein, Noah reicht mir doch. Also Noah plus Vaso-Bildchen. Ja.
Wir haben jetzt über die einzelnen, also wir haben in vergangenen Folgen ja lang und ausufernd über Noradrenalin gesprochen und wir haben jetzt die Effekte von Vasopressin erläutert. Das Coole ist, dass man diese Effekte ja kombinieren kann und dass durch die Kombination von diesen Substanzen Noradrenalin und Vasopressin sich so ein, man kann fast sagen, synergistischer Blutdruckeffekt ergibt, dass man eben damit die ja größere Effekte erzielen kann als mit höheren Dosierungen der einzelnen Substanzen alleine. Und das ist eigentlich cool. Und dafür machen wir es in der Sepsistherapie und deswegen ist es wahrscheinlich auch sinnvoll, eher früher damit anzufangen als spät, dass man eben gar nicht in diese extrem hohen Dosierungen von den Einzelsubstanzen kommt.
Man kann sich das ja so vorstellen, für alle Power Rangers-Fans unter uns. Da haben die ja auch, sonst immer wenn es einen großen Big Baddie gab, dann haben die ja auch sozusagen die Power Rangers, haben ihre Dinosaurs gerufen und dann haben die sich alle zusammengetan zum Megazord und der hat den halt immer kaputt gehauen dann. Und wenn du jetzt vorstellst, dass Noradrenalin der rote Power Ranger ist und Vasopressin ist, wenn wir das der gelbe Power Ranger, da fehlen jetzt noch ein paar. Da hört die Analogie jetzt auf, aber bis dahin.
Damit ist das Codewort der Episode klar, nämlich wer CME-Punkte für diese Episode haben möchte, der muss das Codewort Power Ranger in das entsprechende Formular auf unserer Homepage unter ins.umg.eu/podcast zusammen mit seiner EFN eintragen. Ich bin gerade dabei zu testen, ob das auch auf Spotify geht, da kann man jetzt Fragen stellen oder eine Frage stellen, die man in dem Spotify-Feed hat und wer da seine EFN und sein Codewort Power Ranger einträgt, der kriegt vielleicht auch Punkte über Spotify. Da weiß ich aber noch nicht genau, ob das funktioniert. Das ist ein neues Feature, aber das könnte man mal probieren.
Neues.
Das ist ja sehr schön. Aber ich finde, von der Überlegung her, ergibt das ja irgendwie auch Sinn, dass die beiden zusammen mehr machen, weil ich meine, das sind ja alles irgendwie rezeptorvermittelte Prozesse und dass die bei höheren Dosierungen irgendwann ein Gewöhnungseffekt eintritt, Tachyphylaxie und dieser ganze Kram und dass, wenn man zwei Sachen kombiniert, das vielleicht irgendwie sich eher positiv aus... Also
noch viel besser ist es, also lass mal Tachyphylaxie und so einen Quatsch raus, einfach die Tatsache, dass du einfach an zwei Pot-Rezeptoren arbeiten kannst. Das ist der Kernpunkt dieser ganzen Folge, dass man sagen kann, Noradrenalin oder von mir aus auch alle anderen Katecholamine gehen an adrenerge Rezeptoren. Mhm. Und es gibt halt nur begrenzt viele. Und wenn du es jetzt schaffen könntest, alle davon zu besetzen, dann bist du einfach ausgereizt. So funktioniert das natürlich nicht. Aber um das Bild zu malen.
Ja, genau.
Und wenn du dann sagst, okay, aber da gibt's ja noch einen ganzen Sack mehr Rezeptoren und die kann ich jetzt auch besetzen, die machen auch was, ist doch klar, dass es besser sein muss. Ja. Und ich finde, das ist also aus meiner Sicht genau die Message der ganzen Folge.
Also ihr habt gesagt, die Essenz von dem Podcast, also von dieser Folge ist eigentlich, dass es schlau ist, nicht nur auf ein Pferd zu setzen, sondern sowohl Adrenorezeptoren zu spielen, als auch V2-Rezeptoren zu benutzen.
Nee, das ist schlauer noch.
Noch schlauer?
Sag mal, der Blutdruck ist ein Pferd.
Ja.
Und je schneller das Pferd ist, desto höher ist der Blutdruck.
Ja.
Und mit Noradrenalin hast du halt die Vorderläufe.
Ja.
Und mit Vaso kannst du noch die Hinterbeine benutzen.
Ja, das ist aber ein komisches Bild.
Ja, du kannst das Pferd, der Blutdruck ist ein Pferd. Und du kannst ihm entweder die Sporen geben oder es peitschen. Oder beides. Ja,
schauen wir mal, wie Peter das findet, dein Beispiel. Genau.
Wichtig ist, dass es auf jeden Fall gequält wird.
Ja, ja, schönes Bild. Schönes Bild. Auf jeden Fall.
Da möchte ich mir doch lieber ein Pferd vorstellen, was nur auf den Vorderläufen läuft.
Oh Gott.
Und da kommt Geronimo.
Aber die Message kann und sollte ja schon so ein bisschen sein, dass man es einfach auch gerade in der Sepsis frühzeitig in Erwägung zieht und im Zweifelsfall auch einfach mal ausprobiert.
Also ja.
Also.
Ausprobieren im Sinne von einfach machen.
Ja.
Und dann auf die Wirkung sich angucken und überlegen, ob das gut war oder nicht. Und wenn man das für gut befindet, weitermachen. Und wenn man es für nicht gut befindet, einfach wieder aufhören.
Und ich glaube, also Patienten, die so hohe Dosen Katecholamine brauchen, denen geht es ja schon wirklich schlecht. Und ich glaube dann auch, es gibt ja manchmal auch so diese Argumentation mit, ach, dann haben die noch mehr irgendwie Chemien peripher und so. Aber die sehen wir ja auch bei Patienten, die kein Vasopressin kriegen und hohe Katecholamindosen brauchen.
Oder einen geschätzten Kollegen zu zitieren, es ist völlig egal, von welcher Substanz die Extremitäten schwarz werden.
Richtig. Ist ja so.
Sie werden schwarz werden.
Mein alter Chef hat tatsächlich auch bei Visiten auf der Intensivstation sehr genau auf die Katecholamin-Dosierungen geschaut und wenn die septisch waren und hatten hohe Dosen, hat er auch immer hat er gemeckert, wenn man nicht zumindest mal irgendwo laut darüber nachgedacht hatte, Vasopressin zu verwenden.
Ja. Genau. Dann sind wir eigentlich, glaube ich, an einem Punkt, wo wir über organspezifische Wirkungen von Vasopressin nachdenken können, oder?
Ja, auch wenn die sehr unbefriedigend sind, finde ich.
Ja, und es geht los mit dem Herzen und dem koronaren Blutdruck und dem koronaren Blutfluss. Und da, wie Ralf sagt, ist es doof, weil es kann sowohl vasodilatativ als auch vasokonstriktiv sein, je nachdem, welche Dosierung man da verwendet und je nachdem, welches Tiermodell man verwendet, findet man da unterschiedliche Effekte. Na toll.
Wobei es, ich finde, da geht es sogar einigermaßen ja. noch, finde ich.
Weil je höher die Konzentration von deinem Vasopressin ist, desto größer wird dein koronarvaskulärer Widerstand.
Sag mal, unabhängig davon, also wenn wir jetzt mal überhaupt sagen, dass das alles auf den Menschen so richtig übertragbar ist, könnte man jetzt sagen, ja gut, alles in dem Bereich, wo wir es prinzipiell eh nur anwenden sollten, also beispielsweise jetzt nicht über 2,4 Einheiten pro Stunde, wenn man sich jetzt hier diese schöne Grafik anschaut, die wir haben, ist ungefähr da bei 2 Einheiten die Stunde geht es dann doch irgendwie langsam relativ steil hoch mit dem Gefäßwiderstand und der Cardiac Output in diesem Modell fängt dann an zu fallen ordentlich, also irgendwie sowas zwischen 0,5 2 Einheiten ist ja scheinbar eine akzeptable Version, wo es noch nicht anfängt zu fallen.
Genau, und da ist die Dosis-Wirkungsbeziehung, was den koronaren Blutfluss angeht, fast linear. Ja, und zwar linear zunehmend mit höherer Dosis eine Zunahme des koronarvaskulären Widerstands und eine Abnahme des Cardiac Output vermittelt über eben die schlechtere Corona-Perfusion. Punkt. Was den zerebralen Blutfluss angeht, scheint es beim Vasopressin so ähnlich zu sein wie beim koronaren Blutfluss. Auch das ist wieder dosisabhängig und in niedrigen Dosierungen ist es nicht vasopressorisch, hat es keine Vasopressorwirkung. Das gilt auch für die Hirnarterien und in höheren Dosen, zumindest im Tiermodell, gibt es da durchaus Wirkungen auf die zerebralen Blutgefäße im Sinne von einer Verengung. Und das kann man vielleicht aufs menschliche Gehirn auch übertragen. Und es gibt Autoren, die sagen, bei Hirnblutung, bei SABs könnte es zu einer erhöhten Rate von Vasospasmen kommen, die man da genau untersuchen sollte. Vergleich zum Noradrenalin, puh, macht es natürlich auch. Macht auch Flussbeschleunigung in den hohen Dosierungen, auch zerebral. Würde ich sagen, unentschieden. Pulmonaler Gefäßwiderstand. Es heißt, auch hier im Tiermodell, da scheint das Vasopressin den pulmonal-arteriellen Druck zu senken. Und es kann sein, weil der Stoffwechselweg vom Empressin, also vom Vasopressin, Handelsname Empressin, am Ende über Arginin läuft, das wiederum zu Stickstoffmonoxid abgebaut werden kommt es wahrscheinlich zu einer Vasodilatation im pulmonalen Kreislauf. Warum das ausgerechnet nur im pulmonalen Kreislauf sein soll, das weiß ich nicht. Aber auch der Effekt ist nicht besonders groß.
Genau, was noch ganz cool ist, also so ein Funfact noch zum Vasopressin. Wir haben ja häufig das Problem, dass wenn wir zum Beispiel septische Patienten haben, die dann irgendwie auch so ein bisschen derangiert sind, was ihre Werte angeht, gerne auch mal azidotisch sind und wir dann immer wieder feststellen, dass Katecholamine darunter so ein bisschen in ihrer Wirkung nachlassen. Und der Vorteil, den Vasopressin zumindest auch wieder im Tierversuch zu haben scheint, ist, dass die Wirkung erstmal unabhängig vom pH zu sein scheint. Das heißt, auch bei einer schweren metabolischen Azidose scheint es so zu sein, dass die Empfindlichkeit des Vasopressin-Rezeptors da erstmal erhalten bleibt und da kein großer Einfluss durch die Azidose darauf besteht. Zumindest auch schon mal ein Vorteil.
Das kommt auch das große Kapitel der Indikationen von Vasopressin. Zum Teil ist es halt schon angeklungen. Der Klassiker ist der septische Schock. Wir hatten es schon erwähnt, steht in der Surviving Sepsis Guideline oder in der Sepsis-Leitlinie der Surviving Sepsis Campaign, so muss man es ja irgendwie sagen, dass man Vasopressin bei relevanten Noradrenalin-Dosierungen von mehr als 0,5 Mikrogramm pro Kilo und Minute ergänzen kann, soll. Das basiert auf dem VAST-Trial von 2008, beziehungsweise das ist eine Studie, die damit verknüpft ist, die sagen, es ist sinnvoll, das zusammen zu geben und es gibt keinen oder und aber es gibt keinen echten Unterschied, was das Überleben angeht. Aber man kann sich Katecholamin-Dosierungen so ein bisschen sparen. Also man nutzt ein bisschen weniger Katecholamine auf Kosten von etwas mehr Vasopressin. Auf Survival hat aber es ist eigentlich keinen Einfluss.
Weißt du, inwiefern zum Beispiel, also ich meine, Survival ist ja eine Sache, aber sind die Leute danach zum Beispiel dialysepflichtig oder nicht? Wäre ja zum Beispiel eine spannende Frage unter diesem Aspekt, dass die renale Blutversorgung nicht ganz so zugepresst wird, wie vielleicht mit Noradrenalin alleine. Und das sind ja so spannende Fragen.
War's Trial 2008 New England Journal, eine randomisierte, kontrollierte Studie, die
ich hab's auch gerade offen.
Vasopressin mit Noradrenalin verglichen hat bei Patienten im septischen Schock. Multicenter-Studie, Kanada, Australien, Amerika. 5 Jahre Daten eingeschlossen oder Patienten eingeschlossen. Das waren 6.500 oder 6.200 gescreente Patienten, 800 randomisierte und 780 analysierte Patienten. Die haben entweder Vasopressin mit 0,01 bis 0,03 Einheiten pro Minute bekommen. Also das sind schon ganz ordentliche Dosierungen. Oder eben in der Kontrollgruppe 5 bis 15 Mikrogramm Noradrenalin. Blutdruckziele 65 bis 75. Und dann gab es verschiedene Outcome-Parameter. Die primären Outcome-Parameter waren Tod. Da gab es keinen signifikanten Unterschied. 35% in der Vasopressin-Gruppe und in der Noradrenalin-Gruppe 39%. Das ist am Ende eben nicht signifikant. Und es gibt sekundäre Outcomes, da hat man sich die Mortalität nach 90 Tagen angeguckt. Die Days Alive and Free of Organ Dysfunction, also die am Ende wirklich überlebten Tage, dann Organversagen, Dialysepflichtigkeit und auch der Intensivaufenthalt oder die Dauer des Intensivaufenthalts wurden angeguckt und das sind alles keine signifikanten Ergebnisse. Also auch da gibt es keinen Unterschied zwischen der Vasopressin und der Kontrollgruppe.
Aber im Prinzip ist es doch, das ist ja ein Entweder-Oder hier, oder?
Ja, genau. Das ist ein.
Also meine Hoffnung wäre, dass sozusagen die Kombination dann weniger, also nur plus Vaso versus nur only, das wäre ja den Vergleich, den ich haben wollen würde.
In der Vasopressin-Gruppe haben sie auch Noradrenalin bekommen.
Ja, das habe ich mich auch schon gefragt, weil da steht ja irgendwie.
Die haben beides gekriegt.
Genau, also die Fragestellung war, ob bei erwachsenen Patienten mit septischem Schock der Zusatz von Vasopressin zu einer Noradrenalin-Infusion besser ist oder anders ist als eine reine Noradrenalin-Infusion.
Okay.
Ja. Und man konnte halt sehen.
Schade, dass es nichts gebracht hat für die anderen Sache.
Aber die haben auch eine fixe Mixtur verwendet, ne? Die haben jetzt nicht gesagt, ab einer gewissen Dosis Noradrenalin gibt es Vasopressin dazu, sondern die haben eine fixe Mixtur aus Vasopressin und Noradrenalin gemacht und dann einfach Dosis nach Wirkung.
Ja. Genau, also die sagen halt, es ändert nichts, es gibt eigentlich keinen messbaren Unterschied in den Outcome-Parametern in dieser Studie. Aber das heißt am Ende auch nicht, dass man es nicht machen soll. Das kann man, weil es eben schwache Signale gibt, dass es doch Vorteile möglicherweise hat, aber das ist eben ohne statistische Signifikanz. Und Vasopressin-Enthusiasten werden sich von dieser Studie nicht abhalten lassen, es einfach trotzdem zu machen.
Ja, außer bei Less Severe Shock gibt es ja schon P-Values, die zumindest 0,05 und 0,04 sind.
Also das ist da
Table 4.
Das ist da mehr Sinn macht. Also, oder dass ja, die Effekte da besser laufen.
Ja, bei, ja. Gut, aber so viel dazu.
Dann müssen wir noch sprechen über den kardiogenen Schock. Was sagt, Ralf, was sagst du dazu? Kardiogener Schock, du bist der mit mehr Kardioanästhesie-Erfahrung als ich.
Ja, nutzen wir.
Danke. Läuft.
Es gibt Daten, dass man es primär, also so ein bisschen prophylaktisch fast nehmen kann. Es scheint zu helfen, wenn man noch Milrinon dazu nimmt, dass es die Hypotonie weniger stark werden lässt, wie wenn man das Milrinon mit Noradrenalin zu kompensieren versucht. Mhm.
Also just do it, ne? Also es ist ein weiterer Pfeil im Köcher, den man beim kardiogenen Schock nutzen kann und nicht nur beim kardiogenen Schock, sondern eben auch nach oder bei Bypass-Chirurgie ist es, glaube ich, in einem gut gemonitorten Setting auf einer Intensivstation oder eben im OP ja, eine Möglichkeit, die man parat haben könnte. Knallharte Evidenz, dass es krass überlegen ist, gibt's halt nicht.
Aber gibt auch laut unserer Quelle wenig Daten dazu, oder? Gerade im hämorrhagischen Schock, da ist nicht so viel.
Das ist ja das nächste,
der
nächste
Punkt. Nicht so viel untersucht.
Der hämorrhagische Schock und Vasopressin.
Genau, also Einsatz im hämorrhagischen Schock. Wir hatten ja eben schon mal kurz anklingen lassen, dass Vasopressin, also insbesondere die V1-Rezeptor vermittelte Wirkung, an unterschiedlichen Gefäßen in unterschiedlichen Körperregionen unterschiedlich wirkt. Und vor allem die Tatsache, dass es relativ ausgeprägt oder recht viele Rezeptoren offensichtlich im Splanchnicus-Gebiet gibt, führt dazu, dass es sich in der Akutbehandlung von blutenden Ösophagusvarizen gut eignet von der reinen Wirkung her, weil es da einfach eine Vasokonstriktion und dann entsprechend weniger Blutung macht. Wobei man dazu auch sagen muss, dass die pharmakologische Wirkung auch durch die Gabe von Telipressin erreicht wird. Und da das eine deutlich längere Halbwertszeit hat, ist das, was klinisch aktuell den höheren Stellenwert gegenüber Vasopressin selbst hat.
Ja, und es gibt noch so schwache Signale, dass es möglicherweise, also so Militärdaten, dass es in der Pre-Hospital-Umgebung möglicherweise die Sterblichkeit von Traumapatienten reduzieren könnte, wenn man das als primären Vasopressor benutzt.
Aber wahrscheinlich vielleicht auch so ein bisschen durch ähnliche Effekte, oder? Wenn man guckt, was man präklinisch schlecht angehen kann, dann sind es ja vor allen Dingen irgendwie Innerorganverletzungen, Blutungen.
Und ja.
Wird und ja wahrscheinlich ähnliche Physiologie dahinter stecken.
Genau, und ich dachte,
Entschuldigung. Oder dass du halt im Gegensatz zu unserem normalen Katecholamin einfach ein bisschen längere Halbwertszeit von der Wirkung hättest.
Ja, stimmt.
Wenn du es jetzt doch irgendwie als, ich sag mal, als Bolus so in der, wir können jetzt hier keinen Perfuse aufbauen Version machst, machst du mini kleine Boli, die dann aber viel länger halten als so ein Norbolus, der halt irgendwie nach 4 Minuten wieder weg ist. Und wenn du jetzt, was war es, im militärischen Setting sogar? Weil da hat ja nicht einer Zeit mal immer wie, ah ja, ich gebe nochmal einen Bolus nach. Ja, nee, gerade passt, keiner schießt gerade.
Ich habe ehrlich gesagt nie verstanden, welchen, also den Mechanismus von Vasopressin auf Thrombozytenfunktionsstörungen.
Ich glaube, der ist doch auch gar nicht so richtig verstanden.
Also wir geben nicht direkt Vasopressin, sondern Desmopressin, aber da erkennt man am Wort schon, dass es eigentlich was sehr Verwandtes ist, was sich eigentlich nur in der Halbwertszeit noch unterscheidet, also bei von Willebrand Syndrom oder eben urämischen Thrombozytenfunktionsstörung. Das mit dem Mechanismus
ist nicht einfach, dass du auch da, ich sag doch jetzt einfach mal, dass auch da das Calcium wieder, du erhöhst die Präsenz von Calcium auch in den Thrombos.
Haben und Thrombozyten, dann müssen Thrombozyten aber V1, V2 Rezeptoren haben.
Haben sie, also V1.
Oh.
Also so verstehe ich zumindest, dass die V1 Rezeptoren haben und darüber dann halt mehr Calcium da ist, was die Aktivierung begünstigt.
Mhm. Okay. Interesting. Dann gehört zur Vollständigkeit noch dazu, dass es Situationen gibt, wo man das nicht geben sollte. Und das ist eine aktive KHK, weil wir eben auch eine koronare Vasokonstriktion machen und damit wird es natürlich nicht besser. Also wer gerade einen frischen Herzinfarkt hat, think twice. Überhaupt alles, was irgendwie mit Vasospasmen zu tun hat, wenn man die zum Beispiel auch im Gehirn hat, kann man da trefflich drüber streiten, welche Substanzen geeignet sind, dann einen systemischen Blutdruck oder eine zerebrale Perfusion aufrechtzuhalten. Da ist Vasopressin möglicherweise nicht die ideale Substanz, aber alle anderen Substanzen, die irgendwie den systemvaskulären Blutdruck hochhalten, sind möglicherweise auch nicht besser.
Oder man geht wieder zurück zu unserem Affenmodell von eben und sagt, in einer ganz niedrigen Dosierung macht das ein bisschen bessere Koronarperfusion, vielleicht.
Ja, aber ich muss ja gleichzeitig Menschen auch behandeln. Systemvaskulären Widerstand behandeln.
Ja, das stimmt.
Und das heißt, ich kann nicht nur Vasodilatation machen, sondern ich muss am Ende mindestens in der Peripherie Vasokonstriktion machen.
Das ist korrekt.
Und das kriege ich so schlecht auseinandergehalten. Zumindest mit einem Perfusor und einem Kreislauf, der noch halbwegs funktioniert.
Wir geben das lokal.
Und man soll es in Spätschwangerschaften, soll man übrigens auch kein Vasopressin benutzen, weil viel Vasopressin so ähnlich funktionieren soll wie Oxytocin, weil es von der Molekularstruktur dem Oxytocin ein bisschen ähnlich sieht. Und dann damit könnte man halt im Zweifelsfall Wehen auslösen, was man eigentlich nicht möchte. Aber puh. Ich wünsche niemandem, dass er in eine Situation kommt, wo man in einer Spätschwangerschaft über den Einsatz von Vasopressin nachdenken muss. Das klingt nach einem kniffligen Fall.
Und vielleicht nach einem guten Grund, das Kind auf die Welt kommen zu lassen.
Das heißt, du kannst theoretisch, wenn du deinen Patienten Vasopressin gibst in hohen Dosen, kannst du sozusagen eine Bindung auslösen zwischen dir und deinen Patienten. Als Bindungshormon.
Ja, absolut. Es bindet deinen Patienten auf jeden Fall an die Intensivstation.
Ans Bett,
genau. Ja. Ich würde es trotzdem nicht als Kuschelhormon bezeichnen.
Also die Wechselwirkung, denke ich mir, kann man sich sparen.
Ja, es gibt Wechselwirkungen.
Viele,
ja.
Wie immer.
Kein Grapefruitsaft bitte parallel.
Grapefruitsaft ist immer schlecht.
Sowieso.
Natürlich, also du hast jetzt schon bei Kontraindikationen noch, ne?
Ja.
Was man theoretisch noch diese ganzen Sachen hast du von Willebrand erwähnt und hast du vor allem zentraler Diabetes erwähnt?
Nee, habe ich nicht. Das aber gar nicht.
Also auch wenn es jetzt nicht so das Klassische ist, wofür wir es benutzen, hätte man jetzt sagen können, okay, da kann man auch die Brücke hinschlagen, aber ich weiß nicht, ob wir es jetzt rückwirkend noch hinkriegen.
Du meinst bei Anwendungen von Vasopressin außerhalb der Vasokonstriktionsdomäne, also wofür man es noch benutzen kann.
Ja, im Prinzip würden wir ja, nachdem wir die ganze Zeit über V1-Rezeptor vermittelte Wirkung gesprochen haben, gäbe es ja tatsächlich noch diesen zentralen Diabetes insipidus, der manchmal auch irgendwie der Neurochirurgie perioperativ auf eine gewisse Weise, also zumindest vom Effekt her auftreten kann, wo wir dann doch manchmal dazu uns genötigt fühlen, dann vielleicht zum Beispiel nicht nicht Vasopressin zu geben, sondern Desmopressin, einfach weil es länger wirkt, aber letztendlich mit der gleichen Idee, also als Indikation für Vasopressingabe. Wir würden es wahrscheinlich auch mit dem Vasopressin IV behandelt kriegen.
Ja.
Oder anbehandelt kriegen.
Genau, da geht es dann halt um die Antidiurese.
Auch weiter beim Desmopressin von Willebrand-Syndrom kann mit Desmopressin auch ein Stück weit anbehandelt werden. Bin ich jetzt ein bisschen lame, das nur so zu sagen? Ich weiß nicht, ob das jemand nochmal schöner irgendwie...
Ich kann halt, das verstehe ich halt nicht, wie das funktioniert.
Bei was?
Bei von Willebrand.
Ich weiß auch so richtig, also irgendwie scheint es so zu sein, dass das ja Desmoprus, ja genau, wir versuchen das nochmal neu. Mhm. Es scheint so zu sein, dass Desmopressin die Freisetzung von Willebrand-Faktor aus dem Epithel stimuliert. Was aber noch mal um einen Schritt zurück, also ich weiß, wir waren eigentlich mit dem Insipidus fertig, aber da muss man nochmal dazu sagen, für diejenigen, die es nicht mehr so 100% präsent haben, weil sie gerade erst mit dem Studium fertig sind, dass man ja unterscheiden muss zwischen dem renalen und dem zentralen Diabetes insipidus. Und bei dem zentralen Diabetes insipidus, da ist die Krankheitsursache, dass wir einen ADH-Mangel haben, weil der nicht also wir schütten keinen ADH aus der Hypophyse aus.
Ja, weil
deswegen zentrales Problem, genau.
Genau.
Und dann können wir mit Desmopressin behandeln, weil wir das dann einfach sozusagen extern zuführen. Wenn wir aber ein renales Problem haben, dann haben wir ein Rezeptorproblem. Das heißt, da haben wir defekte oder nicht funktionierende V2-Rezeptoren an der Niere und da können wir gerne viel Desmopressin geben. Das wird uns aber nicht helfen, weil damit machen wir Ergänzung.
Ja, aber wenn der Neurochirurg oder die Neurochirurgin die Hypophyse rausgeschnitten haben, dann müssen hilft's. Wir halt das zuführen.
Dann hilft's, ja.
Ja, ich finde auch nicht mehr richtig viel, was uns jetzt auf die Schnelle schlauer macht.
Dann lassen wir es doch einfach dabei und sagen, wir haben alles zu Vasopressin erzählt und in unsere Mikrofone gesprochen, was uns eingefallen ist und was wir auf die Schnelle gefunden haben.
Und was wir für relevant
haben. Und ja, wir brauchen noch einen anderen Podcast,
wir müssen was anderes kopieren.
Den wir kopieren. Was hören wir noch für Podcasts?
Ich höre das Podcast-UFO.
Was sagen die am Ende?
Die machen so zusammen und wir heben ab und dann machen sie alle so. Mhm. Ist aber auch, man würde erkennen, dass wir es kopiert haben. Wir dampfen ab und dann einfach so, ja.
Ja, wie immer haben wir keinen ordentlichen Abschluss, außer Danke zu sagen. Ne? Liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank für das stetige Interesse. Es gelingt mir gerade wieder etwas Fahrt hier im Podcast, in der Produktion, in der Veröffentlichung aufzunehmen. Das gefällt mir gut. Ich würde mich freuen, wenn sich das idealerweise in Bewertungen auf den einschlägigen Portalen wiederfinden würde, weil das die Sichtbarkeit des Podcasts doch erheblich hilft und mehr Sichtbarkeit ermöglicht, mir hier mehr Zeit im Studio zu verbringen. Das wäre cool. Ansonsten hatten wir auf unsere EFN-Punkte hingewiesen. Die gibt es auf der Homepage des Podcasts unter ins.umg.eu/podcast. Die gibt es leider immer nur 4 Wochen nach Veröffentlichung. Danach gibt es die Möglichkeit, noch Teilnahmebestätigungen sich runterzuladen. Und dann bedanke ich mich für die Zeit von meinen beiden Kollegen, beziehungsweise meiner Kollegin Hanna und meinem Kollegen Ralf, dass sie da waren. Es hat mir Spaß gemacht.
Ich setze mich jetzt wieder in den Zug nach München.
Tschüss Ralf, gute Fahrt.
Ja.
Danke Hanna, danke Ralf. Bis bald.